was wir glauben.
Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
Hallo Beate.
Hallo Jonas.
Das ist ein langer Weg. Die Geschichte von Gottes Volk hat begonnen bei Abraham und Sarah und nun geht es weiter mit Isaak und Rebekka. Auch bei den beiden und ihren Kindern wird es spannend. Erzähl mal, wie geht es denn weiter?
Isaak und Rebekka haben geheiratet. Sarahs Zelt ist wieder bewohnt. Abraham heiratet noch eine Frau, sie heißt Ketura. Mit ihr hat Abraham noch viele Kinder, auch seine Enkel werden aufgezählt. Die Namen der Kinder sind Namen von Völkern, Midian zum Beispiel oder Saba. Bei der Generation der Enkel werden dann sogar die Völker genannt, die Aschuriter, die Letuschiter und so weiter. Auch Ismael, der ältere Bruder Isaaks, hat viele Söhne, deren Namen auf Nachbarvölker verweisen, die im Osten leben. Der Segen Gottes gilt also auch für die anderen Kinder Abrahams.
Eine lange Zeit sah es ja so aus, als ob Gottes Versprechen nicht in Erfüllung gehen würde. Doch jetzt scheint es noch größer zu sein, als es Abraham wahrscheinlich sich erhofft hatte. Alle seine Kinder werden zu großen Völkern.
Ja, und dabei fällt mir auf, die Geschichte von Gott mit seinem Volk und die Geschichte der anderen Völker, das wird als Familiengeschichte erzählt. Für mich zeigt sich daran, dass es ein Wissen darum gibt, dass die Kulturen dieser Völker ähnlich sind, eine Familie bilden sozusagen. Und dass es gemeinsame Wurzeln gibt, trotz aller Unterschiede und auch trotz aller Feindschaft, die sich im Lauf der Jahrhunderte entwickelt hat. Denn auch die Trennung wird in der Geschichte von Abraham erzählt. Abraham schickt alle Söhne weg, weit nach Osten. Sie sollen nicht in der Nähe seines Sohnes Isaak und dessen Familie leben. In hohem Alter stirbt Abraham, 175 Jahre heißt es. Eine Zahl, die vor allem die lange Lebenszeit deutlich machen soll. Alt und lebenssatt stirbt er, nach einem erfüllten Leben und mit dem Ausblick auf die Erfüllung der Verheißung Gottes durch Isaak. Isaak und Ismael begraben ihren Vater gemeinsam in der Höhle Machpelah, die auf dem Acker liegt, den Abraham gekauft hat. Dort sind jetzt beide, Abraham und Sarah, nebeneinander begraben. Der Segen Gottes geht über auf Isaak. Er bleibt am Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Aber die Geschichte wiederholt sich. Auch Rebekka kann keine Kinder bekommen.
Es ist schon sehr komisch, dass sich in derselben Familie das Ganze nun wiederholt. Meinst du, es ist auch ein bisschen so, dass mit dieser Geschichte nochmal stärker gezeigt werden soll, dass das, was passiert, tatsächlich Gottes Willen ist? Sowas wie die Geburt eines Kindes, besonders bei der Geburt von Jungs, wird oft als Wunder Gottes dargestellt.
Ja, ich denke, wir sehen hier ein Muster. Sarah, Rebekka und dann später auch Rahel, die drei Urmütter, teilen dasselbe Schicksal. Du hast es schon gesagt, damit wird unter anderem das Handeln Gottes verstärkt. Ein Kind zu bekommen, das wurde früher als Gabe Gottes verstanden, nicht als natürliche Gegebenheit. Und es war ja auch nicht so einfach, ein Kind zu bekommen. Es gab nicht die Betreuung, wie wir das heute bei uns haben. Es gab nur die Hebammen, erfahrene Frauen, die einer Schwangeren bei der Geburt geholfen haben. Und oft genug sind Kinder und auch Mütter gestorben. Eine glückliche Geburt, da ist Gottes Wirken zu erkennen.
Na, erzähl schon, was passierte?
Isaak betet zu Gott. Er bittet darum, dass Rebekka doch Kinder bekommen kann. Und das Wunder geschieht, Rebekka wird schwanger. Aber dann spürt sie, dass in ihrem Bauch mehr als ein Kind sein muss. Das sind zwei und die strampeln und trampeln ganz fürchterlich. An manchen Tagen ist es so schlimm, dass Rebekka es fast nicht aushält. Wenn das so ist, warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Sie weiß sich keinen Rat, deshalb geht sie an einen heiligen Ort, um Gott zu fragen, warum es ihr so geht. Vielleicht geht sie zu dem Brunnen, in dessen Nähe sie wohnt. Denn an diesem Brunnen hat Gott ja auch mit Hagar gesprochen. Und Gott gibt Rebekka Antwort auf ihre Frage. Du hast zwei Völker im Leib und es werden zwei Völker aus deinen Kindern werden, die sich trennen werden. Und das eine Volk wird mächtiger sein als das andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jetzt weiß Rebekka, dass ihre Söhne bereits im Mutterleib gegeneinander kämpfen. Als die Zeit der Geburt kommt, da wird zuerst ein Baby geboren, das hat rote Haare am ganzen Körper wie ein Fell. Er bekommt den Namen Esau. Was der Name bedeutet, das wissen wir nicht. Das, was von Esau erzählt wird, dass er rote Haare hat und ganz viele Haare hat, das weist mit den hebräischen Wörtern auf das Land Edom und auf das Gebirge Seir hin, in dem Esau später lebt. Sein Bruder wird gleich nach ihm geboren. Er hält die Ferse von Esau sogar mit seiner Hand fest. Dieser Sohn bekommt den Namen Jakob. 20 Jahre lang haben Rebekka und Isaak auf Kinder gewartet. Und jetzt haben sie gleich zwei Söhne. Die beiden wachsen auf. Esau streift viel durch das Gebirge und über die Felder. Er wird zu einem Jäger. Isaak liebt ihn und isst gerne von dem, was Esau jagt und zubereitet. Jakob ist ganz anders, ruhig, gerne zu Hause. Er ist viel mit seiner Mutter Rebekka zusammen. Sie liebt ihn besonders. Von ihr lernt er kochen. Eines Tages kommt Esau vom Feld, müde von der Jagd, hungrig. Er riecht das gute Essen, das Jakob gekocht hat, und bittet ihn: Lass mich von diesem roten Essen etwas essen, denn ich bin müde. Hier wird Esaus Spitzname genannt, Edom, der Rote. Jakob nutzt die Gunst der Stunde. Wenn du was davon haben willst, dann gib mir dafür das Recht, der Erstgeborene zu sein. Der Erstgeborene, das ist etwas ganz Wichtiges und Besonderes. Der erbt alles, was die Eltern besitzen. Und, in unserer Geschichte ganz wichtig, er bekommt den besonderen Segen Gottes, der die Nachkommen zum Volk Gottes macht. Deshalb ist es hier ganz wichtig, wer denn der Erstgeborene ist. Esau ist das in dem Moment egal. Er hat Hunger. Und er sagt sich: Irgendwann sterbe ich sowieso, was nützt es mir dann, der Erstgeborene zu sein? Jakob möchte sicher gehen. Er möchte eine verbindliche Zusage von Esau. Schwörst du mir, dass du mir das Erstgeburtsrecht gibst? Esau schwört es ihm, und dann gibt Jakob ihm zu essen, Brot und die roten Linsen, die er gekocht hat. Esau isst und trinkt, dann geht er davon.
Die Jakob- und Esau-Geschichte ist einer meiner Lieblingsgeschichten. Es handelt nicht nur von weiteren Völkern, die aus Jakob und Esau entstanden sind, sondern auch vom Leben der zwei Brüder, über die Streitereien, über die Unterschiede und auch über die Kleinkämpfe, die zwischen Geschwistern entstehen. An manchen Stellen der Geschichte erinnert es mich auch an meine eigene Beziehung zu meinem Bruder, doch dazu später mehr. Da haben wir wieder das erstgeborene Recht. Jakob, der Jüngere von beiden, scheint viel Wert drauf zu legen. Doch geht das so einfach, dass dieses Recht einfach dem anderen übertragen werden kann? Das ist doch an der Person gebunden, oder?
Ja, und das lässt sich auch nicht verkaufen, wie es hier in der Geschichte erzählt wird. Aber das Erstgeburtsrecht kommt nur in dieser Geschichte auf diese Weise vor. In den Regelungen, die sich in der Tora finden, heißt es: Der Junge, der als Erster von seiner Mutter geboren wird, gehört Gott und muss mit einem besonderen Opfer ausgelöst werden. Da ist egal, wie viele Kinder der Vater mit anderen Frauen hat. Die Erstgeburt bezieht sich auf die Mutter. Dazu können wir mal die Geschichte von dem Propheten Samuel erzählen übrigens. Bei dem ist es ganz ähnlich. Im Lauf der Zeit haben sich unterschiedliche Regelungen entwickelt, wie das mit dem Erben ist. In manchen Gegenden war es der Älteste, in manchen aber auch der Jüngste, der geerbt hat. Und bereits in der Bibel geht es auch darum, ob die Töchter erben können, zumindest wenn sie keine Brüder haben. Eine ganz wichtige Frage. Aber hier in unserer Geschichte, da habe ich den Eindruck, es geht vor allem darum, Jakob einen Grund zu geben, legal als ältester Sohn gezählt zu werden, so wie es in dem Orakelspruch, den Rebekka von Gott bekommt, auch gesagt wird. Denn damit bekommt Jakob den Segen Gottes ja rechtmäßig.
Du sagst, in der Geschichte wird versucht, einen Grund zu finden, Jakob als Jüngerem legal das Erstgeborenenrecht zuzusprechen. Das lässt nichts Gutes für die weitere Geschichte ahnen.
Nun ja, Jakobs Weg ist nicht immer so gerade, wie man sich das für den Held einer Geschichte eigentlich wünscht. Aber das finde ich an den Geschichten der Bibel ebenso gut. Ihr ist nichts Menschliches fremd. Auch die dunklen Seiten werden angesprochen und in das Licht Gottes gestellt.
Dann bin ich aber mal gespannt, wie es weitergeht.
Aber das hören wir erst in der nächsten Folge. Bis dann.
Bis dann.